Provisorisch legal. Der Drogen-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Provisorisch legal. Mein Name ist Lydia und ich bin freie Journalistin. Ich schreibe jetzt schon seit mehreren Jahren über Drogen, Drogenpolitik, Substanzforschung und Abhängigkeit. Und in jeder Podcast-Folge treffe ich Menschen, die sich auch mit solchen Themen beschäftigen. Und heute geht es um Alkohol, Alkoholsuchterkrankung und inwiefern der Einsatz von Psilocybin, also der Wirkstoff von Magic Mushrooms, Abhängigen helfen könnte. Dafür habe ich Markus Meinhardt eingeladen. Er ist Neurobiologe am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim und forscht daran, ob und wie psychedelische Substanzen Menschen mit Alkoholsuchterkrankung helfen könnte, ihre Abstinenz aufrechtzuerhalten. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Wir beide kennen uns bereits. Wir haben vor ungefähr einem Jahr schon mal miteinander gesprochen. Den Link zum Interview, den findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und schon damals hat mich an Ihrer Forschung vor allem interessiert, was die zeitgleich über die Substanz Alkohol an sich verrät und wie sie unser Gehirn verändert. Und um eine Basis zu schaffen und im Späteren dann auch den Ansatz Ihrer Forschung besser nachvollziehen zu können, glaube ich, ist es sinnvoll, uns zuerst ein bisschen mit der Funktionsweise des Gehirns zu beschäftigen. Also, wie ist das Gehirn aufgebaut und inwiefern ist das wichtig beim Konsum von verschiedenen Substanzen?
Ja, also unser Gehirn bildet einfach gesprochen die Steuerungszentrale für sämtliche Abläufe, die bei uns im Körper so passieren. Und man weiß es nicht genau, man kennt keine genauen Zahlen, aber es sind so um die 100 Milliarden Nervenzellen, die in dem Gehirn vorhanden sind. Und diese Nervenzellen sind verschiedene Funktionsbereiche unterteilt. Wir sprechen da von Hirnregionen und jede Hirnregion hat dabei ihre spezifische Aufgabe. Zum Beispiel gibt es welche, die die Bewegung kontrollieren, sowie die Augen, die Mimik. Dann gibt es andere, die für lebenswichtige Funktionen wie die Atmung, Blutdruck oder den Herzschlag verantwortlich sind. Und man kann aber auch diese Hirnregionen in Systeme zusammenfassen. Beispielsweise hat jemand vielleicht schon mal gehört, gibt es das limbische System. Das limbische System steuert Emotionen wie Angst, Liebe, Wut, Lust und sorgt aber auch, dass wir auch neue Dinge lernen können und Erinnerungen im Gedächtnis abspeichern. Dann ein anderes System ist, was auch im Kontext zu Alkohol oder Suchterkrankungen wichtig ist, ist der Cortex. Das ist vom Gehirn gesehen die eigentlich am weitesten entwickelte Hirnregion. Die dient höheren Funktionen, wie zum Beispiel der Verarbeitung von Sinneswahrnehmungen, wenn wir was planen, unser Bewusstsein, komplexes Denken, auch die Persönlichkeit, das ist alles dem Cortex zugesprochen. Und all diese Hirnregionen kommunizieren untereinander und diese Signalweiterleitung, die passiert über sogenannte Neurotransmitter. Und da gibt es ganz viel verschiedene, als Beispiel etwa das Acetylcholin. Es ist sehr wichtig für die Muskelreize. Viele kennen den Neurotransmitter aus Schulbüchern. Also ich glaube, mein erster Kontakt mit Neurotransmittern war in der Schule und da wurde Acetylcholin erwähnt. Dann das Dopamin wird im Volksmund ja als Glückshormon bezeichnet. Da es ein wichtiger Botenstoff in dem sogenannten Belohnungssystem im Gehirn ist. Dann gibt es auch noch das Serotonin. Das nennen viele den Mood Stabilizer. Dann haben wir auch noch das GABA. Das ist im Gegensatz zu den anderen ein inhibitorischer Neurotransmitter. Das heißt, er reduziert die Signalweiterleitung. Und schließlich das Glutamat. Ja, und all diese Neurotransmitter sind wichtig in dem Prozess von der Suchtentstehung. Das Glutamat ist besonders wichtig. Zum einen, weil es auch das am häufigsten vorkommende Neurotransmittersystem ist im Gehirn und besonders für kognitive Prozesse auch wichtig ist. Und diese Neurotransmitter haben dann an der nächsten Nervenzelle spezifische Rezeptoren, an denen sie dann andocken können und somit den Nervenimpuls weiterleiten können. Und dieser ganze komplexe Prozess folgt dann letztendlich in einem Verhalten, das wir dann zeigen. Sei es jetzt normales Verhalten, aber dann auch im Kontext, an dem wir interessiert, das ist dann angepassten Verhalten, was dann zu einer Substanzstörung führen kann.
Wenn wir jetzt Alkohol trinken, was passiert dann genau? Wo dockt er an? Was passiert da im Gehirn?
Ja, da stellt sich erstmal die Frage, warum trinken wir über Alkohol? In geringen Mengen wirkt der Alkohol, wissen wir alle, entspannend, auch angstlösend, aber auch stimulierend und kann dadurch auch die Stimmungslage verbessern. Hilft dadurch vielleicht auch bei der Überwindung von irgendwelchen Unsicherheiten oder Ängsten. Und dann kann man sich auch von negativen Gefühlen auch distanzieren. Ja. Wenn man sich das dann im Gehirn anschaut, was die Ursachen davon sind oder was der Alkohol da macht, da schaut man sich die Auswirkungen des Moleküls, also Alkohol, das chemische Molekül von Alkohol ist ja der Ethanol. Und der dockt unter anderem an den vorhin erwähnten GABA-System an und hemmt die Wirkung von diesem GABA-System. Dadurch verursacht er eine erhöhte Ausschüttung von Dopamin. Ja, es ist eigentlich ein sekundärer Prozess, diese erhöhte Dopaminausschüttung, weil Alkohol primär eigentlich an dem GABA-System andockt. Und diese vermehrte Dopaminausschüttung führt dann zur Belohnungsreaktion. Weiterhin hat Alkohol noch weitere Rezeptoren, an denen es binden kann, zum Beispiel den NMDA-Rezeptoren heißen diese und die sind normalerweise von dem Transmitter Glutamat angeregt, aber hier hat man herausfinden können, dass Ethanol den Rezeptor blockieren kann und je mehr man trinkt, desto mehr Inhibition findet statt und das ist auch die Ursache für die steigende kognitive Beeinträchtigung, die man mit zunehmendem Konsum dann auch erfährt, dass man sich an manche Sachen nicht mehr erinnern kann und so weiter und so fort. Und so hat Alkohol zahlreiche Rezeptoren, an denen es primär andockt und dann auch sekundäre Effekte auslösen kann. Man muss auch wissen, dass Alkohol ja auch metabolisiert wird und auch diese Metaboliten haben dann auch Effekte im Gehirn. Zumeist auch die negativen Effekte. Also der Kater wird ja meist den Metaboliten zugeschrieben, ja, und nicht dem Ethanol an sich. Im Vergleich dazu, vielleicht Heroin als Beispiel, hat eigentlich nur eine Rezeptorgruppe, nämlich die Opiat-Rezeptoren, an denen es andockt. Da in dem Vergleich hat Alkohol eigentlich wirklich zahlreiche Rezeptoren, an denen es wirkt im Gehirn.
Aber so wie ich mich erinnere, wirkt Alkohol doch vor allem an den Rezeptoren im präfrontalen Kortex, also der Teil des Gehirns, der beispielsweise vermehrt für Selbstkontrolle zuständig ist.
Ja, also in verschiedenen Hirnregionen. Also die GABA-Inhibition findet eigentlich in Regionen statt, wo es viele Dopaminneuronen gibt. Und die sind in der VTA, also Ventral Tegmental Area heißt die. Da sitzen die Dopaminneuronen und die schütten dann aber ihr Dopamin. Die haben ganz lange Axone, das sind die Fortsätze der Neuronen, schütten dieses Dopamin dann im Cortex dann aus. Ja, und auch im Nucleus Accumbens. Das ist das Belohnungszentrum und da erfährt man dann die belohnenden Effekte von Alkohol, aber auch von natürlichen Belohnungen wie ein gutes Essen zum Beispiel. Ja. Aber Alkohol kann durch diese GABA-Inhibition, das hebt quasi die normale Inhibition des GABAs auf und dadurch führt diese erhöhte Feuerung von diesen Dopaminneuronen führt zu einer erhöhten Ausschüttung dann in kortikalen Bereichen und im gesamten Belohnungssystem.
Wenn wir uns jetzt ein bisschen mit der Alkoholabhängigkeit beschäftigen, wie unterscheidet sich denn das Gehirn eines Menschen mit Alkoholabhängigkeit von einem ohne?
Also wenn man das direkt vergleicht, würde ich sagen, ist das auffälligste Merkmal die Hirnatrophie. Also das ist quasi der Schwund an Nervenzellen. Dabei spricht man dann von der grauen Substanz. Das sind die Bereiche im Gehirn, wo die ganzen Zellkörper der Nerven sitzen. die sind da am stärksten betroffen. Vor allem im Cortex, aber auch in Bereichen der Insula, also auch im Bereich der Cortex. Aber die Insula, hat man auch gesehen, ist besonders betroffen bei dieser Atrophie. Und das kann man zum Beispiel mit nicht-invasiven bildgebenden Verfahren wie der Magnetresonanztomographie, also so ein Kernspind, kann sowas festgestellt werden. Und da erkennt man auch recht schnell so vergrößerte Ventrikel. Ventrikel sind die Bereiche im Gehirn, wo die Gehirnflüssigkeit ist. Das Gehirn auch versorgt mit Nährstoffen, aber auch die Abbauprodukte wieder ableitet. Und wenn man jetzt auf molekulare Ebene, also wirklich ins Detail geht und sich die einzelnen Neuronen anschaut, findet man auch sehr viele Anpassungen. Das Hirn ist ja sehr plastisch und dadurch finden auch viele Anpassungen statt. Bedeutet, dass verschiedene Rezeptoren vermehrt da sind oder weniger da sind. Und so wissen wir zum Beispiel, dass sich das Dopaminsystem infolge einer Suchtentwicklung anpasst, aber vor allem auch das Glutamatsystem verändert sich.
Inwiefern?
Also beim Dopaminsystem weiß man, dass Dopamin vermehrt im Gehirn vorhanden ist, also nicht innerhalb der Nervenzelle, aber um die Nervenzellen herum. Und das führt wiederum dazu, ist ein sehr komplexer Prozess, aber da vermutet man, dass dieses extrazellulär, also das Dopamin, was nicht in den Zellen drin ist, sondern außenrum herumschwirrt, auch wiederum inhibitorisch auf ein phasisches, also einen akuten Stimulus reagiert. Wenn man jetzt zum Beispiel jetzt ein gutes Steak isst, würde man sich vielleicht sehr darüber freuen, über den leckeren Geschmack, aber mit einer Substanzstörung, wo dieses Dopaminsystem nicht mehr so funktioniert, wie man es sich wünscht, dann würde dieses extrazelluläre Dopamin dieses phasische Signal, also diese akute Belohnungsreaktion dämpfen, ja, weil es so eine Autoinhibition auch hat. Also es ist ein sehr komplexer Prozess und dadurch vermutet man, dass die Belohnungen nicht mehr so stark sind, wie sie vorher einmal waren und dadurch braucht man immer mehr davon, um wieder ein normales Glücksempfinden zu bekommen. Ja.
Aber gilt das dann auch für andere Reize, also jemand, der alkoholabhängig ist, der braucht auch generell stärkere positive Reize, um diese dann auch als positiv zu empfinden? Oder also es reicht jetzt nicht, vielleicht mal mit der besten Freundin zu telefonieren oder so etwas?
Ja, so könnte man es sagen. Ich weiß nicht, ob es genau dazu jetzt schon Studien gab, aber generell ja, ist das Level oder der Threshold ist viel höher, der da angesetzt wird für eine Empfindung in dem Fall.
Sie haben mir in unserem Interview damals auch erklärt, dass man vorher davon ausging, dass das Dopaminlevel grundsätzlich bei einem Menschen mit Alkoholabhängigkeit niedriger ist als bei anderen. Ist es aber nicht.
Ja, also ich würde sagen, hundertprozentig ist das noch nicht geklärt. Genau, es war früher so angedacht, dass man vermutet hat, das Dopaminsystem oder es ist weniger Dopamin da, genau aus dem Grund, den ich eben genannt habe. Aber da wusste man noch nicht über diese Autoinhibition. Ja, und die Messverfahren waren andere und wir konnten mit einem neuen Messverfahren zeigen, dass es eigentlich umgekehrt der Fall ist. Man hat extrazellulär mehr Dopamin, aber wenn dann ein Dopaminsignal ankommt, ein akutes, dann ist es wieder so, dass dieses Signal vermindert ankommt. Ja, also deswegen hat man damals von diesem Hypodopamin-Status gesprochen, weil das verminderte Signal herkommt, aber das resultiert eigentlich aus einem Hyperdopamin-Status, weil dieser wiederum dieses akute Signal hebt. Also ist etwas kompliziert, ja.
Kann man dann aber sagen, dass die Medikamente, die es bisher so gibt für Menschen, die abstinent bleiben wollen, aufgrund zum Beispiel dieser Annahme eher fehlgeleitet sind?
Nein, also natürlich ist das Gehirn ja ein komplexes System, aber alle momentan Medikamente, die zugelassen sind für Rückfallprävention oder für die Behandlung von Substanzstörungen, die wirken eigentlich nicht oder man vermutet, man weiß bei manchen gar nicht, wie sie wirklich wirken auf molekularer Ebene, aber sie sind eigentlich nicht, zielen eigentlich nicht auf das Dopaminsystem. Also Acamprosat ist die Vermutung, dass es am Glutamatsystem, an den vorhin genannten NMDA-Rezeptoren andockt, Und dann gibt es noch Naltrexon und Nalmefen, die wiederum am Opiatsystem andocken. Also es gibt eigentlich momentan für den Suchtbereich, was Alkohol betrifft, keine Medikamente, die direkt am Dopaminsystem andocken.
Und warum nicht?
Weil es sehr schwierig ist, dafür etwas zu entwickeln. Also es arbeiten sehr viele Forscher, auch die initiale Forschung war sehr stark auf dem Dopaminsystem, aber es hat sich nicht als sehr einfach herausgestellt, das Dopaminsystem wieder in eine Balance zu bringen oder es so zu modellieren durch Medikamente, dass man dadurch Rückfälle vermeiden kann. Da hat sich einfach noch kein Medikament herausgestellt, dass es wirklich wirksam ist und auch nebenwirkungsfrei oder die Nebenwirkungen so gering sind wie möglich. Da Dopamin ja sehr stark mit auch natürlichen Belohnungen einhergeht, kann man jetzt auch nicht sagen, man schaltet das Dopaminsystem komplett aus, weil sonst erfährt man nämlich auch sonst keine natürlichen Belohnungen und dann hat man der Person auch nicht geholfen. Also deswegen ist es sehr schwierig, das Dopaminsystem generell zu modellieren.
An dieser Stelle würde mich jetzt Ihr Ansatz interessieren. Also Sie forschen ja daran, ob und wie man Psychedelika stattdessen in der Therapie einsetzen könnte und warum? Also was ist die Hoffnung oder die These dahinter?
Also grundsätzlich ist zu sagen, dass das Ziel von der Forschung, die das Institut am ZI in Mannheim macht, ist generell dazu da oder dient dazu, wirksame Rückfallmedikamente zu entwickeln. Und wir haben uns zuerst mal angeschaut, wie sieht denn so ein Gehirn aus? Wir machen primär auch Tierforschung, aber auch Humanforschung. Und was wir gemacht hatten in den letzten Jahren, und eines der wichtigsten Erkenntnisse, die wir auch erarbeiten konnten, liegt im Glutamatsystem. Hier konnten wir zeigen, dass ein Glutamatrezeptor, der heißt mGlua2, das ist der metabotrophische Glutamatrezeptor 2, dass dieser in Tiermodellen von Alkoholabhängigkeit, aber auch im Postmortem-Gewebe, Hirngewebe von Personen, die eine Alkoholsubstanzstörung hatten, sehr stark reduziert ist. Also der ist kaum noch vorhanden. Und dieser Rezeptor, der hat die Aufgabe, die Glutamatfreisetzung im Cortex zu kontrollieren. Ja. Man weiß, dass wenn dieser aber kaum noch vorhanden ist, kann bei einem Alkoholsüchtigen, könnte dies zu einem erhöhten Substanz- oder Suchtverlangen führen. Ja, weil der Rezeptor kann die Freisetzung von Glutamat nicht mehr kontrollieren. Und das führt wiederum dazu, dass viel mehr Glutamat ausgeschüttet wird. Und dieses Glutamatsignal führt zu einem, im Englischen sagt man Craving oder auf Deutsch ja Suchtverlangen oder Suchtdruck. Und wie Sie schon erwähnt haben, in den letzten Jahren arbeiten wir auch mit Psychedelika als neue Therapieform bei Substanzstörungen. Insbesondere auch mit Psilocybin. Das ist die aktive Komponente aus den sogenannten Zauberpilzen. Das Interessante, was wir wirklich in den letzten Monaten erst feststellen konnten, war, also man muss dazu wissen, Psilocybin auf molekularer Ebene dockt es nicht am Glutamatsystem an, sondern eigentlich am Serotoninsystem. Aber was wir jetzt feststellen konnten, ist, dass wenn wir den Tieren Psilocybin geben, erhöht dies wieder die Dichte an diesen mGlua2-Rezeptoren, die wir bei den Alkoholikern ja gesehen haben, die reduziert war. Also wir können mit Psilocybin diese mGlua2-Rezeptoren wieder herstellen und somit diesen Suchtdruck, sage ich mal, wieder reduzieren. Ja, also es ist der molekulare Mechanismus, den wir ausgearbeitet haben in den letzten Monaten und das sieht sehr vielversprechend aus in den Tiermodellen. Natürlich ist das sehr präliminär, diese Forschung, und müssen wir noch weiter untersuchen. Aber das war sehr interessant zu sehen, dass es, obwohl es nicht das primäre Target sozusagen ist, was Psilocybin da targetet, können wir trotzdem mittels Psilocybin Rezeptoren, die eigentlich von Glutamat angesprochen werden, wiederherstellen und somit normalisieren.
Es geht also im Grundsatz darum, Medikamente zu entwickeln, die auf biochemischer Ebene unterstützend wirken sollen, die Abstinenz aufrechtzuerhalten. Was passiert denn im Gehirn genau bei einem Rückfall? Also kann ich mir das so vorstellen, dass ein Reiz kommt, sagen wir mal, ein alkoholabhängiger Mensch geht an seiner Lieblingskneipe vorbei und daraufhin wird Glutamat ausgeschüttet und meine Selbstkontrolle wird weniger.
Genau, also so ein Rückfall, das ist ein sehr komplexes Konstrukt, bei dem viele Dinge eine Rolle spielen, aber so wie Sie jetzt auch gesagt haben, auch sogenannte konditionierte Prozesse, also gelernte Zusammenhänge. Und bei einem Süchtigen hat sich halt über lange Jahre so eine Konditionierung aufgebaut. Das heißt, Konditionierung versteht man, dass man halt initial durch den Konsum, also verschiedene, sei es Gerüche, Düfte, also wie der Alkohol riecht oder wie die Umgebung riecht in seiner Lieblingskneipe oder so oder bestimmte Lichter, dass die assoziiert der Körper oder das Gehirn dann mit was Positivem, speichert das ab. Ja? Und dann ist dieser Prozess konditioniert und im Laufe der Abhängigkeit kann dieses Gehirn sowas wieder abrufen. Wenn man dann an der Lieblingsbar vorbeigeht und diese Reize wieder aufnimmt, kann das Gehirn dann sagen, ah, da war ja damals was Schönes dabei und sowas kann dann wieder zu einem Rückfall führen. Und auf molekularer Ebene würde es dann aussehen, dass diese Reize zu dieser erhöhten Glutamat-Ausschüttung führen, die dadurch dann zu diesem Rückfall dann führen können.
Und Psilocybin würde bei der Regulierung des Glutamats so mitwirken, dass man diesen Reiz nicht so schnell nachgibt, weil weniger Glutamat ausgeschüttet wird und so das Zentrum der Selbstkontrolle aktiver bleibt?
Genau, dass man mehr Selbstkontrolle wieder hat, weil der Kortex ist ja eigentlich, man spricht da von Top-Down-Prozessen, also der kann bestimmte Gefühle regulieren und Emotionen eine Bewertung zuweisen, machen verschiedene Regionen, aber eben in diesem Fall dann auch dem auch widerstehen, dem Drang, in die Bar reinzugehen. Ja. Und das ist die Vermutung, die wir haben, dass das Psilocybin in diesem Kontext präventiv helfen könnte.
Was ich mich noch gefragt hatte in Bezug auf die weniger aktive Selbstkontrolle, gilt das für einen Menschen mit Alkoholabhängigkeit eigentlich auch für andere Bereiche? Also sagen wir mal, sind sie auch anfälliger dafür, mehr zu essen, als sie Hunger haben oder so etwas? Oder gilt das dann spezifisch für Alkohol?
Ja, also dazu gibt es, glaube ich, nicht so intensiv viel Forschung dazu, aber man hat viel mit diesen Reizen schon gearbeitet und man weiß, dass das schon recht selektiv für Alkohol ist. Ja? Also man hat zum Beispiel, wenn ich richtig wiedergebe, haben Kollegen auch schon gezeigt, dass zum Beispiel Süchtige hier kaum noch reagieren auf Alkoholwerbung im Fernsehen, da eher abschwächende Reizwiedergabe zeigen, aber dass die auf wirklich erlernte konditionierte Prozesse, wie dann zum Beispiel, wenn man die Bierflasche öffnet oder sowas, dass das dann viel stärker ist als bei anderen Leuten. Also es scheint schon spezifischer auf die individuelle Gegebenheit oder den Suchtverlauf eines jeden Einzelnen auch spezifisch zu sein.
Und wie oft müsste man dann Psilocybin nehmen, damit der gewünschte Effekt im Gehirn entsteht?
Das ist eine sehr gute Frage. Wie gesagt, das sind jetzt die neuesten Erkenntnisse, die wir gerade gesammelt haben. Und die waren bei einmaliger Gabe. Wir wissen jetzt allerdings nicht, wie langanhaltend diese Effekte sind. Da müssen wir jetzt natürlich noch weiter dran forschen, um zu schauen, was passiert da genau und wie langanhaltend sind die Effekte und dann, was sind die zugrunde liegenden Mechanismen überhaupt? Wie kommt es dazu, dass diese Rezeptoren wiederhergestellt werden und was könnten potenzielle Mechanismen sein, die zu so einer langanhaltenden Wiederherstellung führen? Also da weiß man eigentlich noch nicht viel, aber es ist sehr vielversprechend, wie ja auch in Depressionen. Bei Depressionen wird der Psilocybin mittlerweile auch vermutet, dass es da positive Effekte hat, auch mit sehr wenigen Substanzgaben im Vergleich jetzt zu klassischen Antidepressiva. Also da scheint Psilocybin auch ein sehr interessanter Kandidat zu sein für die klinische Entwicklung.
Sie meinten ja eben, dass das Gehirn ein Leben lang plastisch bleibt. Also es reagiert auf Reize, es entstehen immer neue Verbindungen, wir lernen ein Leben lang und so weiter. Aber wieso ist es dann so, dass jemand, der lange abstinent war, 10 Jahre vielleicht, nicht von selbst wieder diese Rezeptoren entwickelt?
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das passieren kann. Aber man muss sich halt vorstellen, dass wenn man 10 Jahre lang jeden Tag sein Gehirn darauf trainiert hat, dass diese Rezeptoren reduziert sind, müsste man dann im Umkehrschluss genauso lange oder halt eine sehr lange Zeit daran arbeiten, diesen Prozess wieder umzukehren. Es ist schon richtig, dass das Gehirn sehr plastisch ist, aber ich glaube, das würde sehr lange dauern, diese Prozesse wieder umzukehren, ja, weil sie ja über Jahrzehnte fast Substanzmissbrauch in die eine Richtung gegangen sind. Also es würde schon eine gewisse Zeit dauern, um diese Plastizität wieder oder diese Rezeptoren von alleine wiederherzustellen.
Vor allem, weil die Entstehung durch die Rückfälle quasi immer wieder unterbrochen wird und die gar nicht erst entstehen quasi.
Zum Beispiel. Und dann rückt man wieder in alte Verhaltensmuster und dann geht man wieder in die andere Richtung, einfach gesprochen.
Und Psilocybin soll diese Rezeptoren so schnell wieder aktivieren, dass es gar nicht erst zu einem Rückfall kommt, weil wir eben uns besser selbst kontrollieren können.
Genau, das ist unsere Hypothese.
Ich habe in Ihrer Studie noch gelesen, dass 10% aller Krankheiten in entwickelten Ländern auf Alkoholkonsum zurückzuführen sind. Was ist denn damit genau gemeint?
Ja, weil es ist ja nicht so, dass, also wenn man jetzt die reinen Fallzahlen sich anschaut an Personen, die beispielsweise in Deutschland abhängig sind, dann sind das nicht sehr viele. Das sind, glaube ich, nach aktuellen Zahlen rund 3%, 3,1, 3,2% in Deutschland. Aber diese Abhängigkeit führt natürlich auch zu vielen Folgeerkrankungen. Ja, die haben normalerweise viele Komorbiditäten. Es ist halt auch eine hohe Belastung für das soziale Umfeld. Also die Abhängigkeit, die Alkoholabhängigkeit führt halt zu vielen weiteren Effekten, abgesehen von der reinen Abhängigkeit, die einen selber betrifft.
Und Psilocybin baut keine so eine Abhängigkeit auf?
Es gibt viel Forschung zu generell, was ist das Abhängigkeitspotenzial von Drogen oder bestimmten Substanzen. Da gibt es mittlerweile sehr viele Studien. Und da kann man zum Beispiel Substanzen nach ihrer Gefährlichkeit, man spricht da von dem Verhältnis zwischen wirksamer zur tödlichen Dosis, also dieses Verhältnis zwischen wie wirksam ist eine Substanz im Verhältnis zu der tödlichen Dosis, gegenüber dem Abhängigkeitspotenzial darstellen. Ja. Dabei stehen zum Beispiel Opiate wie Heroin ganz oben. Ja, die sind zum einen, ist das Abhängigkeitspotenzial sehr hoch, aber auch diese Differenz zwischen wirksamer und tödlicher Dosis ist sehr, sehr klein. Ja, dadurch sind sie natürlich sehr toxisch und sehr gefährlich. Ja, nach Heroin kommen die Gruppe der Stimulantien wie Kokain. Und Alkohol hat da im Vergleich eher ein mäßiges Abhängigkeitspotenzial, aber auch ein hohes Gefahrenpotenzial in Bezug auf diese Toxizität. Und weiter kann man aber auch die Eigen- und Fremdschädigung von Drogen betrachten. Und da muss man sagen, liegt Alkohol an erster Stelle, sogar noch über Heroin. Und wenn man in dem Bezug sich dann die Psychedelika betrachtet, ist die Toxizität sehr gering. Das heißt, dieses Verhältnis zwischen wirksamer zur tödlichen Dosis ist sehr, sehr klein und das Abhängigkeitspotenzial ist auch sehr gering. Und auch wenn man sich Eigen- und Fremdschädigung anschaut, liegen die Psychedelika, haben die eigentlich von allen Drogen, die man da betrachtet, die kleinste Eigen- und Fremdschädigung. Also sind relativ sicher.
Also die Hypothese ist, dass Psychedelika das Gehirn nicht so verändern können, dass dieses, es kommt ein Reiz und ich will konsumieren, Verhältnis entsteht?
Ich würde es nicht ausschließen, aber momentan sieht es so aus, als ob das Gefahrenpotenzial, sage ich mal, von Psychedelika relativ gering ist. Ja? Ich meine, die Forschung zu Psychedelika erlebt ja in den letzten Jahren jetzt eine Renaissance. Damals in den 50er, 60ern gab es auch einige Studien dazu, aber man weiß noch nicht so viel darüber. Aber was man bisher halt herausgefunden hat, konnte man die Schlussfolgerung ziehen, dass sie sehr sicher sind und ein geringes Abhängigkeitspotenzial haben. Natürlich ist das auch individuell, da muss man sich jetzt Langzeitstudien auch anschauen, aber generell ist das Gefährdungspotenzial nach momentaner Studienlage eher als gering zu betrachten.
Und wie geht's in Ihrer Forschung weiter? Also Sie haben jetzt im Tiermodell einen Effekt feststellen können. Heißt das, dass es bald schon die Möglichkeit geben könnte, dass das auch an Menschen getestet wird?
Ja, also natürlich, wenn sich jetzt, wir müssen natürlich jetzt noch weitere Untersuchungen machen, wie erwähnt, wir müssen schauen, was sind die Langzeiteffekte, gibt es Langzeiteffekte, wir müssen uns nochmal genauer die Nebenwirkungen, gibt es potenzielle Nebenwirkungen anschauen. Und wenn man so ein komplettes Profil dann ausgearbeitet hat und wirklich zeigen kann, dass die Effektstärke, also wie gut Psilocybin gegen eine Reduktion von diesem Suchtdruck wirken kann im Tiermodell, wenn man da eine hohe Effektstärke hat, dann kann man damit dann auch sagen, wir gehen damit in die Klinik und testen das auch am Menschen. Aber ich schätze mal, dass wenn wir diese Daten da haben werden, wird das also in den nächsten, ich will da keine Zahlen nennen, aber es wird noch ein paar Jahre dauern.
Wobei man ja bei Tieren die psychologische Komponente in der Abhängigkeit gar nicht verbessern oder testen oder auf jeden Fall vermindert testen kann. So wie ich auch Ihre Forschung verstanden habe, wäre aber die Verabreichung von Psychedelika ja immer im Rahmen einer Therapie mit eingebunden. Also nicht einfach die Abgabe von Psychedelika und dann wird der Patient nach Hause geschickt. So soll das ja nicht laufen.
Genau, das ist auch immer so ein Problem generell, jetzt auch noch viel mehr in unserer Psychedelika-Forschung. Die vielversprechendsten Ergebnisse erhofft man sich bei der Psychedelika-Forschung mit dieser Kombinationsmöglichkeit, dass man zum einen Psilocybin gibt als Medikament, aber immer noch eine begleitende Psychotherapie dabei hat. Das haben wir natürlich bei den Ratten nicht oder bei Mäusen, je nachdem, was in der präklinischen Forschung benutzt wird an Tiermodellen. Aber der Vorteil ist natürlich, dass wir uns rein auf die pharmakologischen Eigenschaften der Substanz fokussieren können. Und falls sie sich rein aus pharmakologischer Sicht schon eignen, verschiedene Prozesse wieder rückzubilden oder zu wiederherstellen, dann könnte man sich theoretisch erhoffen, dass in einem klinischen Setting mit begleitender Psychotherapie diese Effekte vielleicht noch verstärkt werden können. Ja, das ist natürlich die Hoffnung.
Wie kamen Sie denn zu der Forschung? Also Psychedelika sind ja erst einmal ein bisschen ungewöhnlich, also zumindest bisher.
Es gab in den letzten Jahren eine Renaissance von den Psychedelika. In dem Kontext unter Wissenschaftlern ist ja immer ein sehr reger Austausch. Und da wurde das immer heißer diskutiert. Und mich haben die ersten positiven Daten, die dann rauskamen, sehr überzeugt. Und die waren im Feld der Depressionen. Und aber dadurch, dass historisch gesehen auch viel schon im Alkoholfeld gemacht wurde und auch sehr vielversprechend war, natürlich nicht unter den heutigen Standards von guter Forschungspraxis. Deswegen müssen diese Versuche jetzt nach aktuellem Stand der Forschung nochmal gemacht werden. Aber diese Sachen haben mich überzeugt, in diese Forschung nochmal hineinzuschauen und das weiter zu etablieren.
Und wie lange sind Sie da schon dran? Also wie lange geht das Projekt jetzt schon?
Das Projekt hat vor dreieinhalb Jahren haben wir das Projekt initiiert. Also es ist alles noch sehr, sehr frisch.
Also generell habe ich das Gefühl, dass auf dem Gebiet der Psychedelika gerade super viel passiert und dass auch ganz neue Forschungsfelder sind. Also vielleicht auch gerade, weil diese Substanzen so lange illegal waren und eine Forschung ziemlich schwer ist.
Genau, ja, also es ist ein sehr, sehr spannendes Feld, weil sie auch sehr potent sind, diese Substanzen, diese Psychedelika. Man braucht sehr geringe Dosen, um eine sehr starke Wirkung zu entfachen oder eine Stimulation von den Neurotransmittersystemen. Und das macht sie sehr, sehr interessant. Ich meine, die Forschung geht jetzt auch immer weiter. Es gibt auch Forschungsrichtungen, die jetzt auch die natürlichen Psychedelika, die jetzt, wie schon erwähnt, das Psilocybin wird ja aus Pilzen gewonnen. Aber dass die Strukturen von diesen Molekülen verändern, um sie entweder noch potenter zu machen oder abzuwandeln, dass sie keine halluzinogenen Komponente mehr haben, weil dann der Hauptkritikpunkte ist, dass diese halluzinogenen Substanzen sind generell ein großes Streitthema, würde ich sagen, oder sehr viel Kritik ausgesetzt. Und da gibt es neue oder Labore, die versuchen mit neuen Ansätzen oder die Substanzen so abzuwandeln, dass sie nicht mehr diese halluzinogene Komponente haben, aber trotzdem noch eine sehr potente Wirkung auf verschiedene Neurotransmittersysteme. Also da passiert sehr viel in dem Feld. Und ich denke mal, in den nächsten Jahren erhoffen wir uns alle, dass wir da weiterkommen und möglicherweise auch interessante Kandidaten haben, die wir dann auch in der Klinik testen können.
In der letzten Folge von Provisorisch Legal war ein Arzt zu Gast, der Diacetylmorphin, also reines Heroin, an Schwerstabhängige abgibt. Und er meinte, dass Heroin als Arzneimittel entwickelt wurde und Alkohol dagegen niemals als Arzneimittel zugelassen werden würde, aufgrund seiner toxischen Wirkung, auch schon in kleinen Dosierungen. Und wie sieht das bei Psychedelika aus?
Also zellzerstörende Wirkung würde ich jetzt auch nicht. Und natürlich ist das alles eine Dosisfrage. Ja, also man kann sich auch mit Wasser vergiften. Ja, man sagt ja auch im Volksmund, die Dosis macht das Gift. Und so ist es auch mit jeder Substanz. Ja, also natürlich kann man auch Psychedelika falsch anwenden. Ja, ich meine, bei uns oder generell ist der Gedanke in der Psychiatrie, dass man Psychedelika nur im Rahmen von einer begleitenden Psychotherapie ansetzt und als Vehikel benutzt, um an bestimmte psychologischen Aspekte oder Verarbeitungsschritten eines Patienten, dass man die besser ausarbeiten kann im Psychotherapie-Kontext. Also daher gesehen muss man natürlich noch vorsichtig sein. Wie gesagt, die Substanz, die ganze Forschung ist noch sehr neu. Man weiß noch, man kann das noch nicht hundertprozentig unterschreiben, dass jetzt überhaupt keine toxische Wirkung davon ausgeht, aber nach aktuellem Stand ist sie sehr gering, da die Substanzen ja sehr gering eingesetzt werden können mit dieser hohen Potenz. Das ist der Vorteil dazu. Und gegen Alkohol ja schon auch viel toxische Wirkung oder die Metabolite eine toxische Wirkung haben.
Und vor allem, wenn wir uns jetzt nochmal die Medikamente anschauen, die zurzeit an Menschen mit Alkoholabhängigkeit abgegeben werden, also zum Beispiel Acramposat, die müssen ja täglich eingenommen werden. Auch das ist ja etwas, was bei der Einnahme von Psychedelika ja dann hoffentlich anders wäre.
Genau, das wäre die Hoffnung. Ob es sich wirklich so herausstellt, müssen wir noch weiter untersuchen. Aber die Hoffnung ist, dass man mit wenigen Dosen einen sehr langanhaltenden Effekt erreichen kann.
Dann vielleicht noch eine letzte Frage. Hat Ihre Forschung Ihr Bild und vielleicht auch Ihren Konsum von Alkohol beeinflusst?
Gute Frage. Ja, vielleicht zu einem gewissen Teil. Ich meine, ich war schon immer fasziniert von dem Gehirn und wie es genau funktioniert. Also es ist schon verrückt, wie dieses Konzert in diesem Organ zu einem Verhalten führt. Aber dann zu sehen, was damit bei einer Abhängigkeit passiert, ist schon sehr, sehr erschreckend. Heißt aber auf der anderen Seite nicht, dass ich keinen Alkohol trinke. Also im sozialen Kontext ist Alkohol in Deutschland ja schon sehr gefestigt und ich wohne hier ja auch in der Pfalz. Da geht man sehr gerne, wenn es denn jetzt durch Corona wieder möglich ist, auch auf die schönen Weinfeste hier in der Region. Also Alkohol trinke ich schon, aber natürlich hat man dadurch, dass man weiß, was da alles im Körper damit passieren kann, denke ich, macht man sich schon viele Gedanken darüber, über die Substanz.
Damit danke ich Ihnen für Ihre Zeit, die Sie sich für uns genommen haben. Und ich bin sehr gespannt, was in Ihrer Forschung noch passiert. Ich melde mich ja sowieso im jährlichen Turnus. Also.
Ja, sehr gerne.
Und ich verabschiede mich auch an dieser Stelle bei den Hörern und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin.